Im Großen und Ganzen spricht man davon, dass in den letzten gut 200 Jahren, seit dem späten 18. Jahrhundert wiederum, so etwas wie die Seele aus dem Gehirn ausgetrieben wurde. Das Gehirn galt vorher als Organ, in dem die Seele irgendwie den Platz findet. Und dann beginnt man vor 200 Jahren, das mit der Seele, da kommen wir nicht wirklich weiter. Wir versuchen jetzt, bestimmte Gehirnfunktionen zu identifizieren und im Gehirn zu lokalisieren.
Genau, und wie hat man das dann gemacht? Also wie hat man das Gehirn erforscht?
Das Gehirn wurde zunächst anatomisch erforscht. Also seit der Antike eigentlich kennt man Beschreibungen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Dann kommt natürlich mit dem Aufkommen der Anatomie, die man mit Vesal beispielsweise im 16. Jahrhundert verbindet, kommen diese wunderbaren Atlanten auf, bei denen das Nervensystem sehr, sehr genau und wunderschön aufgezeichnet wird. Irgendwann im 18. Jahrhundert gibt es dann langsam eine Art der Experimentalisierung von physiologischen Funktionen, und im 19. Jahrhundert ist dann das eigentlich ein neues Paradigma innerhalb der Hirnforschung, dass man nicht mehr wie lange Zeit vorher nur auf quasi tote Körper schaut, also man schneidet tote Körper auf und untersucht anatomisch, sondern man versucht, Funktionen zu verstehen. Also die Physiologie erlebt einen gewaltigen Aufschwung im 19. Jahrhundert, und das ergreift auch die Hirnforschung. Das ist dann natürlich verbunden mit Experimenten, eben mit teilweise auch schon Stimulationsexperimenten, also der Entfernung von Gehirnteilen, das war dann bei Tieren der Fall. Eigentlich erst im frühen 20. Jahrhundert begann man unter die Cortex-Decke gewissermaßen zu schauen, also subkortikale Hirnareale zu untersuchen, denn man muss sich vorstellen, das Gehirn mehr noch als andere innere Organe ist eingeschlossen in eine dunkle Kammer. Insofern, die Hirnforschung führte im späten 19. Jahrhundert erstmals Stimulationsexperimente durch, allerdings nur an der Gehirnoberfläche. Und das war dann verbunden mit beispielsweise mit Unfällen oder mit Kriegsverletzungen, wo bei Personen Läsionen am Schädel aufgetreten sind. Dann konnte man plötzlich quasi untersuchen, was passiert überhaupt, wenn am Kortex irgendeine Läsion eintritt, und wie wirkt sich das psychisch aus. Bei den subkortikalen Hirnarealen, eben weil die im Inneren des Gehirns quasi, im Inneren des Kopfes versteckt liegen, stellte sich die Situation der Erforschung etwas komplizierter dar, eben weil man nicht beispielsweise über Visualisierungsverfahren verfügt. Röntgenstrahlen dienten ebenfalls kaum der Visualisierung des Gehirns, weil das die Auflösung zu schlecht war. Eine der ersten großen experimentellen Unternehmungen, die getätigt wurden, um subkortikale Hirnareale irgendwie zu visualisieren, das fällt in die Zwischenkriegszeit, das fällt in die 20er Jahre, wo Stimulationsexperimente durchgeführt wurden. Walter Rudolf Hess in Zürich begann mit Stimulationsexperimenten an Katzen, weil er in subkortikalen Hirnarealen einen ganz wichtigen Umschlagplatz, eine Schaltzentrale zwischen den animalen und den vegetativen Funktionen vermutete.
Diese Zeit, die Sie jetzt da gerade genannt haben, die Zeit der Zwischenkriegsjahre, also von 1920 an, das ist auch, wo Ihre Forschung einsetzt und wo dann maßgebliche Veränderungen passiert sind für die Form, in der wir heute Gehirne visualisieren. Sie beschäftigen sich da auch mit Walter Rudolf Hess als einen Protagonisten, der auch Protagonist Ihrer Dissertation ist. Ja, wie können Sie uns den Walter Hess als Forscher vorstellen?
Das vegetative Nervensystem erhielt unter anderem Aufmerksamkeit in den Nachkriegsjahren und dann in der Zwischenkriegszeit wegen einer großen Zahl an funktionalen Störungen. Das war eine große Zahl von Soldaten, die plötzlich an psychischen und physischen Störungen litten und über keine Läsionen verfügten. Also man konnte da angesichts der beobachteten Symptome nicht entscheiden, was ist jetzt das, Körper oder Geist. Und das hat quasi auf die Bühne der experimentellen Physiologie eine neue Forschungsfrage gebracht, und zwar, wie genau sind jetzt die beiden Systeme, also der Körper und der Geist, oder neurophysiologisch in der Zeit das Vegetative und das, vielleicht das Höhere, das zerebrospinale Nervensystem, wie sind die beiden verschaltet? Und Walter Rudolf Hess hat sich dieses Problems angenommen und Hess meinte dann, naja, Schlaf ist zum Beispiel eine Funktionsäußerung des vegetativen, also des körperlichen Nervensystems, der die quasi zu einer gewissen Zeit, eben in der Zeit, in der man schläfrig wird, eine Art Hierarchie innerhalb des Nervensystems übernimmt. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht nach dem Schlafzentrum im Kopf. Also er hat versucht, das Schlafzentrum zu lokalisieren und das ist so der Bereich Hirnstamm. Und hat da mit Stimulationsexperimenten begonnen. Und insofern hat sich in den 20er Jahren aus einem Forschungsinteresse heraus diese Forschung entwickelt. Es gibt auch eine technische Geschichte, die wichtig ist für diese Art Forschung. Und zwar war das die Verfügungstellung von Eastman Kodak von Filmmaterialien. Also man hat sich, wenn man sich mit eben Gehirnfunktion beschäftigt, ist man darauf angewiesen, dass man über Medien verfügt, Visualisierungsmedien, die Körper in der Zeit, in der Bewegung aufzeichnen.
Man hat also quasi die filmischen Mittel, die zu der Zeit aufgekommen sind, begonnen auch für eine medizinische Forschung zu nutzen. Und das ist ein Zusammenhang, den Sie da aufstellen, dass zwischen dem wissenschaftlichen Film und der Visualisierung von Hirnfunktionen, wie hängt denn diese Geschichte zusammen?
Die Geschichte des Films war eigentlich von Anfang an sehr wissenschaftlich, das ist etwas, was man, wenn man sich die Geschichte des Films vergegenwärtigt, dass man intuitiv nicht gerade weiß, waren viele, viele wissenschaftliche Filme, das waren Großaufnahmen von Bakterien oder so, die man in Kinos gezeigt hat und die Leute waren fasziniert von diesen Darstellungen. Nur waren die ersten Filme, die im Kontext Wissenschaft produziert wurden, die stammten aus dem Umfeld der Psychiatrie und der Physiologie. Da hat man versucht, bestimmte Krankheiten, bestimmte Symptome auf Film aufzuzeichnen und vor allem für Lehrzwecke, also auch zu Dokumentationszwecke zu verwenden. Dann gab es Aufklärungsfilme, Spielfilme und so weiter, die sich mit wissenschaftlichen Themen, Propagandafilme, die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigten. Das waren alles Filme, die sich der Wiedergabe eines bestimmten Sehaktes, die der Wiedergabe eines Sehaktes dienten. Also man sah quasi auf dem Medium Film das, was man auch gesehen hätte, wenn man an den jeweiligen Ort zur jeweiligen Zeit gegangen wäre und selber Zeuge gewesen wäre. Nun, das Neue an dieser Art der Visualisierung und der Medizin in den 20er Jahren war, dass man Film im Rahmen eines bestimmten Experimentalsystems verwendet hat und eben nicht nur zur Dokumentation, nicht nur zur Aufzeichnung von bestimmten Handlungen verwendet hat, sondern selber quasi epistemisch fruchtbar gemacht hat. Das hat Hess beispielsweise in einem relativ komplexen experimentellen Aufbau geleistet. Das war ein dreistufiger Aufbau. Er hat die Katzen stimuliert, er hat die Elektroden gesetzt, um die bestimmten Hirnareale, die er als Schlafzentrum vermutete, zu stimulieren. Filmaufnahmen produziert, anschließend die Katzen histologisch präpariert, also hat die Katzen eingeschläfert und dann histologisch Hirnschnitte erstellt und eingefärbt, um die Einstichstellen zu identifizieren. Und das Ganze hat er dann in einem nächsten Schritt verbunden mit den kinematografischen Aufnahmen und hat quasi eine lebende Katze beobachten können, die in Echtzeit subkortikal stimuliert wird. Also es ist ein ganz, ganz komplex, wenn man das zeitlich denkt, diese drei Ebenen gleichzeitig, dann ist das im Grunde genommen das, was man heute bei der funktionalen Magnetresonanztomographie beobachten kann. Man in Echtzeit eine Aktivierung von bestimmten Hirnarealen zu beobachten.
Also ein ganz großer Schritt in der Hirnforschung, den Sie da beschreiben, wie ich das verstehe.
1949 erhielt Hess für diese Art Forschung den Nobelpreis. Das war fast 25 Jahre nach den ersten Experimenten dieser Art. Es war bestimmt ein großer Schritt im Sinne der Verwissenschaftlichung von Film, also der Verwendung von Film, um epistemisch etwas zu produzieren, um Wissen zu generieren. Eine neue Art der Visualisierung, die die Visualisierung selber wissenschaftlich macht. Also es geschieht etwas im Seeakt. Hess hat Filmprotokolle erstellt und Versuchsprotokolle. Und interessant ist beispielsweise zu sehen, wie bei Hess während des Filmprotokolls etwas passiert, was in den Versuchsprotokollen noch nicht zu spüren ist. Also wenn sich Hess für Schlaffunktionen interessiert, dann sieht er plötzlich bei den Filmprotokollen ganz andere Dinge. Dann sieht er die Katze plötzlich schläfrig werden, was er beim Versuchsprotokoll noch nicht sieht. Also das ist auch so eine, das hat viel mit damit zu tun, dass man sehen lernen muss. Das ist in der Medizin natürlich ein großes Thema. Und dass bei diesem Sehen lernen etwas passiert.
Diese Forschung, die Walter Rudolf Hess da durchgeführt hatte, nicht zu verwechseln mit dem anderen Rudolf Hess, der in der Zeit aktiv war.
Ja, der lustigerweise eben Rudolf Walter Hess auch heißt. Nicht?
Genau, ja. Aber seine Forschungen fallen trotzdem ja in der Zeit, in der zumindest im Nachbarland Deutschland rassentheoretisch geprägte Verständnisse von Körperlichkeit sehr vorherrschend waren. Inwiefern wurden denn diese Techniken, die Sie da beschreiben, in dem Sinne genutzt?
Für Hess muss man sagen, dass sich aus den Quellen kaum erschließen lässt, dass die Forschung, die er betrieben hat, rassentheoretisch verwendet wurde. Diese Art der Forschung war auch dezidiert Grundlagenforschung, noch therapiefern. Also zu dieser Zeit, in den 20er, 30er Jahren, dachte in dieser Art der Stimulationsforschung noch niemand an eine therapeutische Umsetzung. Wenn man die Disziplin wechselt und beispielsweise in die Psychiatrie geht, dann sieht man, dass man, wenn man von vegetativen Symptomen spricht, dass man beginnt, beispielsweise Schizophrenie oder bestimmte psychiatrische Störungen mit vegetativen Stigmatisierungen in Verbindung zu bringen. Also da gibt es Bezüge. Im großen Rahmen der Pathologisierung, also man verwendet diese Art der Forschung sofort zur Pathologisierung von bestimmten Menschen. Allerdings ist mir jetzt rassentheoretisch in diesem Zusammenhang noch kein, also rassentheoretisch ist mir hier noch kein historisches Ereignis unter die Finger gekommen.
Das finde ich aber auch spannend, die Pathologisierung, die Sie hier erwähnen, inwiefern sind das auch Dinge, die man dann mit heutiger Hirnforschung, auch mit heutiger Hirnvisualisierung vielleicht dann nochmal widerlegt hat? Oder vielleicht ist das auch zu allgemein gefragt?
Widerlegt, also das waren keine konkreten Diagnosen, die aus dieser Art der Forschung hervorgekommen sind. Es waren eher Beschreibungen, die anderen Krankheiten hinzugefügt wurden, also beispielsweise Begriffe wie Vagotoniker und Sympathikotoniker. Also Vagotoniker waren beispielsweise Menschen, bei denen der Parasympathikus überwiegt und die sind immer etwas lethargisch und müde. Und das hat sich also widerlegt in dem Sinn, dass es keine derartigen eindeutig zuordnenbaren Persönlichkeitstypen gibt, die sich quasi neurophysiologisch, Persönlichkeitstypen, die sich neurophysiologisch basieren lassen. Was sich allerdings bis in die 50er Jahre weitergezogen hat, ist eine Form der Beschreibung von Patienten als vegetativ stigmatisiert.
Was heißt also das denn genau?
Vegetative Dystonie heißt, man muss sich vorstellen, das vegetative Nervensystem besteht aus einer permanenten Selbststabilisierung zwischen den vegetativen Systemen, also die Hauptsysteme sind Sympathikus und Parasympathikus. Und die halten sich immer in der Waage permanent. Und bei einem gesunden Menschen sagt man dann in diesem Zusammenhang, oder hätte man jetzt historisch gesagt, ist das System im Gleichgewicht. Bei der vegetativen Dystonie ist das System im Ungleichgewicht und da überwiegt entweder der eine oder der andere Teil und das wirkt sich dann als Krankheit aus. Das wurde schon diagnostiziert. Das gibt auch heute noch, es allerdings wird etwas belächelt, ist ein altmodischer Begriff, allerdings hat mir gerade letzthin ein befreundeter Arzt erzählt, dass er manchmal mit einem gewissen Augenzwinkern einen Patienten vegetative Dystonien diagnostiziert, weil man offenbar Patienten nicht mehr psychosomatische Störungen attestieren kann, weil niemand mehr irgendwas Psychosomatisches haben möchte. Man möchte etwas Richtiges und die vegetative Dystonie ist ein Mittel, um quasi ein kleiner Trick, um zu sagen, du hast was Psychosomatisches, aber das Ganze ist neurophysiologisch.
Wenn wir da gerade bei heute schon sind und den Blick dafür geweitet haben, den bildgebenden Verfahren, den wird in der heutigen Medizin definitiv eine sehr große und auch eine wachsende Bedeutung zugemessen. Zum Beispiel wird sich da erwartet, dass da neue Therapiemöglichkeiten oder genauere Therapien sich erschließen. Auch im Bereich der Magnetresonanztomographie gibt es da eine große Euphorie. Wie würden Sie denn das einordnen?
Man kann da historisch argumentieren und sagen, naja, die Euphorie, die jetzt stattfindet oder schon seit längerem stattfindet, was fMRI angeht, die gab es auch schon. Ein Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist natürlich das EEG, das Elektroenzephalogramm, das auch in der Zwischenkriegszeit übrigens entwickelt wurde, wo man gemeint hat, unglaublich euphorisch, man hat jetzt eine Hirnschrift, man hat jetzt quasi eine Registrationsmethode, mit der man Gedanken aufzeichnen kann. Und da wurde Geld investiert, da wurden Forschungsprojekte angerissen und das Ganze hat sich dann als nicht ganz so erfolgreich herausgestellt. Ähnliches könnte, das soll keine Prognose sein, ähnliches könnte man sich für das MRI vorstellen. Die Kritik am MRI beispielsweise ist bekannt. Man kann dieselbe Kritik auch für die Experimente, die Walter Rudolf Hess in den 20er, 30er Jahren geleistet hat, machen. Und zwar ist die Kritik natürlich eine ganz fundamentale, dass man glaubt, Rückschlüsse ziehen zu können zwischen neuronalen Aktivitäten und im Falle des fMRI neuronale Aktivitäten und Stoffwechsel, die ja beim MRI aufgezeichnet werden. Bei Hess sind es Rückschlüsse auf neuronale Aktivitäten und halt eben elektrische Stimulationsexperimente. Also man weiß, in welchem Hirnareal elektrisch stimuliert wurde und insofern konnte er dann die beobachteten Funktionen korrelieren. Das ist natürlich eine schwierige Korrelation, weil nur zum Beispiel Stoffwechsel im Fall des fMRI oder elektrische Aktivität noch nichts über die Natur der tatsächlich ausgelösten Funktion, wenn es denn überhaupt eine Verbindung gibt zwischen den Funktionen und dem physischen Korrelat, diese Verbindungen zu ziehen. Das ist natürlich problematisch.
Diese Entwicklung, die da in der Medizin gemacht worden und eine gleichzeitige Technisierung und gleichzeitige viel größere Zugänglichkeit von Technik, die geht ja einher mit einer Tendenz, den Körper nicht nur medizinisch, sondern auch im Alltag durchgehend viel, viel intensiver zu messen und zu kontrollieren.
Im Falle des frühen wissenschaftlichen Films, den ich erwähnt habe, also die psychologischen und die psychiatrischen Filme, war das ganz klar eine Verbindung zu Kontroll- und Optimierungsideen des Körpers, dass man versucht, den Körper irgendwie aufzunehmen und dann vor allem arbeits- und auch gesellschaftsfähig zu machen. Das ist der eine Aspekt. Also schon diese ganze Art der Forschung hat etwas mit Kontrolle zu tun und mit Optimierung. Der zweite Aspekt ist, dass diese Art der Forschung, die dann irgendwie popularisiert wird, ist eine andere Frage, wie das Ganze in breitere Medien gelangen. Da sind beispielsweise Horrorfilme aus der Zwischenkriegszeit auch wieder hochinteressant, Frankenstein-Filme und so weiter. Wie diese Art der Verbindung von neuronalen Mechanismen, von Lokalisationsideen Einfluss haben im Alltag von uns allen, wie wir uns selber konzipieren. Da gibt es verschiedene theoretische Begriffe. Michael Hagner spricht vom Homo cerebralis oder es gibt den Begriff des neuronalen Subjekts, dass wir uns alle quasi als neuronale Subjekte konzipieren. Das ist eine Beschreibung gewissermaßen von modernen Menschen des 20. Jahrhunderts und das ist auch hochproblematisch, weil diese Art der Selbstkonzipierung gewissen Bestrebungen, dieses Neurowissen wichtiger zu machen, als wir das vielleicht wollen. Denken wir an die Verwendung von Visualisierungsdaten in der Rechtsprechung, bei der Schuldzuweisung, bei der Schuldfähigkeit. Oder denken wir an Lügendetektoren, Lügentests, denen man plötzlich glaubt, man kann mittels Visualisierungsverfahren die auf solchen Ideen der neuronalen Korrelation von körperlichen Daten und quasi der geistigen Leistung basieren, dass man solche Ideen propagiert und ihnen große, große Macht zuspricht. So denke ich, ist das Wissen also übersetzbar in unseren Alltag, gefährlich, problematisch und hochinteressant.